Josef Köberl.
Und wir gemeinsam im eiskalten Wasser. Hi Kathi.
Hi Yassi.
Hi Josef.
Grüß euch, servus.
Hallo. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist es ja sehr warm draußen, beziehungsweise befinden wir uns in einer sehr heißen Jahreszeit. Und wir haben heute den Experten in Abkühlen in unserer Runde sitzen, die Iceman, Josef Köberl. Hallo.
Hallo.
Wie kommt man eigentlich dazu, dass man als erster Österreicher die Eismeile im eiskalten Wasser schwimmt?
Also zur Information, Eismeile ist an 1609,3 Meter und das wird in einer Wassertemperatur von unter 5 Grad, also 5 Grad und weniger geschwommen. Also ist recht frisch. Wie bin ich dazu gekommen und warum macht man sowas Verrücktes? Ich bin den Hallstättersee durchgeschwommen mit 3 Wochen Vorbereitung, habe dann erkannt, dass das Schwimmen so meins ist. Und habe dann laut Hals geschrien, wie ich rausgekommen bin aus dem Wasser, dass ich den Ärmelkanal schwimmen werde. Und der Ärmelkanal ist doch ein Stück größer als der Hallstättersee und ein bisschen anders mit der Temperatur. Und alle haben mich für verrückt gehalten, aber ich habe es dann durchgezogen. 2015 war es dann soweit. Und in der Vorbereitung haben mich viele darauf hingewiesen, dass eben du ins kalte Wasser gehen musst. Jetzt bin ich dann in der Neuen Donau gestanden im Wasser und bin drin gestanden, ja, aber ich habe dann gemerkt, stehen ist nicht das Wahre, da nur hineingehen, du musst ja bewegen drin. Somit habe ich zum Schwimmen angefangen und ist immer kälter geworden. Dann habe ich mir gedacht, ja, da gibt es sicher irgendwas anderes auch noch, also gibt es sicher andere Leute, die das also machen. Und dann bin ich auf die Eisschwimmer gekommen, und den Eisschwimmweltverband. Dann habe ich also geschaut, was gibt's da? Die Weltmeisterschaft im Eisschwimmen und das Allerwichtigste anscheinend ist diese Eismeile. Das ist so der Marathon oder der Ultralauf für die Eisschwimmer. Und habe ich gesagt, ja passt, das mache ich jetzt im Winter. Habe mich dann darauf vorbereitet. Und am 1. März 2013 bin ich dann die Eismeile geschwommen am Grundlsee. Bin dann aber nicht 1609 Meter geschwommen, sondern 1870. Aus dem einen Grund, ich habe meiner Umgebung, also die, was mich da betreut haben, nicht wirklich vertraut und ihrer Elektronik und bin somit weitergeschwommen, als was notwendig
so
war.
Sicher ist sicher. So
genau, ja, ja. Bloß nicht zu wenig.
Bloß nicht zu wenig.
Das könnte um Dezimal stehen gehen. Und dann habe ich bemerkt, dass es noch kein Österreicher gemacht hat und dass es eigentlich auch noch kein deutschsprachiger Mann gemacht hat. Es hat Schweizerin, die Sabrina Wittmer hat das gemacht vorher und die wohnt aber in Irland. Und in Irland ist das anderer Zugang als in Österreich. Da ist es ein bisschen normaler.
Dass man so im Eis herumschwimmt.
Genau, ja. Und die Eismeile hat mich dann schon komplett geprägt. Dann bin zwar die ganze Nacht dann in der Intensivstation gelegen, weil ich halt einfach, ich meine, es war jetzt nicht problematisch, meine Umgebung dort hat halt einfach gesehen, dass ich stark zitter und dass das nicht so gut ausschaut. Und wir sind ins Krankenhaus dann einfach gefahren und haben einfach meine Situation beobachtet, weil wir null Erfahrung gehabt haben.
Also bist du auch so ein Objekt der Wissenschaft eigentlich, wenn man
ja,
so sagen kann.
Ja, ich selbst ein bisschen vornehmen. Ja.
Das heißt, sie haben dich dann durchgecheckt und Blut abgenommen und einfach geschaut,
genau,
passt
ja,
alles.
Haben,
und,
genau, ja.
Aber im Endeffekt hat alles passt, das war nur der Situation geschuldet dann eigentlich.
Ja, also der Arzt hat vermutet Herzrhythmusstörungen, weil ich doch an der Leiste gemessen eine Hauttemperatur von 22 Grad gehabt habe. Wobei das ist jetzt Außentemperatur, sagt nicht wirklich viel aus. Aber für ihn hat es so viel ausgesagt, dass es eben zu Herzrhythmusstörungen gekommen sein sollte. Er hat auch ein bisschen ein verzerrtes Bild vom Herz selber gehabt, wie er einen Ultraschall gemacht hat und so. Und wobei ich dazu sagen muss, ich habe ein sehr großes Herz, sehr volumenreich. Und daher ist es für mich jetzt nichts Normales, dass irgendein Arzt sagt, da gibt es was zum Hören, ja, weil der zweite Herzschlag da eben sowieso ein bisschen gebrochen ist und so. Und das, ja.
Aufgrund der Sportlichkeit auch.
Dass genau, ja. Früher war ich Leichtathlet und bin so bis zu 200 Kilometer in der Woche gelaufen, meine Spitzenzeiten. Und da entwickelt sich halt so ein Herz.
Und was hat dich da durchhalten lassen? Also auch wenn man da jetzt so groß verkündet, boah, ich schwimme da jetzt durch den Ärmelkanal, so das neue Ziel, auch die Trainings dahin, also wie lange hast du da trainiert, auch in der Donau? Und nochmal, was lässt dir einen da durchhalten? Weil man könnte ja doch immer sagen, boah, na, eigentlich, ich habe zwar jetzt groß geredet, aber irgendwie will doch nicht, aber das ging nicht.
Also in der Vorbereitung war der Gedanke durchaus da, was hast du denn jetzt überhaupt, warum sagst du sowas überhaupt? irgendwo habe ich dann gleich beschlossen, also ich mache es für einen guten Zweck, und zwar für die Kinderkrebsforschung, und weil eben mein Vater und meine Schwester schon davor halt eben gestorben sind an Krebs, und haben mir gedacht, das ist ein gutes Ziel, das machst du, das ist lässig, da kannst du auch noch was weitergeben mit dem, was du tust. Und andere, vor allem Kinder, helfen vielleicht. Ja.
Das war der
Antrieb. Das war der Antrieb, der Anfangsantrieb durchaus, wobei dann immer mehr sich rauskristallisiert hat, dass das Fokussieren auf ein Ziel eigentlich das Wahre ist, das dich dann durchhalten lässt. Also gerade am Ärmelkanal war wirklich das Fokussieren auf Kap Grinet, also auf diesen Leuchtturm, immer den vor Augen haben und alles daran zu setzen, das zu schaffen. Und alles daran zu setzen, das zu schaffen, heißt auch, dass man alles, was daneben ist, alle Gefahren, alle Störer, alle Probleme versucht zu ergründen und dann aber auszuschließen oder so viel zu trainieren, dass man eben diese Beweggründe, warum man es nicht schaffen könnte, ausgeschlossen werden.
Gedanklich? Oder schon eine Vorbereitung? Oder?
Das ist live. Also ich kann da aus dem Nähkästchen sprechen. Es beginnt es reißt die Schwimmbrille.
Ups.
Und das muss jetzt im Wasser wechseln. Am Ärmelkanal darfst du das Boot nicht berühren. Es darf dich keiner berühren. Du darfst.
Aber warum? Ja. Also warum darf dich das Boot nicht berühren und du darfst keinen berühren? Was ist das da für ein Hintergrund? Also
da gibt es den Hintergrund der Captain Webb. Das war Kapitän, der ist im 19. Jahrhundert als erster Mensch offiziell über den Ärmelkanal geschwommen. Und da hat es eben nichts gegeben. Er hat eine bestimmte Badebekleidung angehabt. Er wurde nicht berührt. Und er hat das Boot nicht berührt, er wurde nicht berührt. Und das ist halt lange Zeit, diese Regeln, die er damals aufgestellt hat, auch bei den olympischen Schwimmwettkämpfen dann verwendet worden.
Okay, also es hat schon einen sehr weit zurückgehenden Ursprung oder einen
historischen Ursprung. 1889 oder 87 oder so, irgendwas war das. Und dies hält man sich. Es gibt da die Channel Swimming Association, die wurde 1927 gegründet. Und da sind halt diese Regeln festgeschrieben worden und somit
war klar.
Ohne Hilfestellung durch den Ärmelkanal. Das Einzige, was du hast, im Boot halt die Menschen mit, die verpflegen und wo in einem Ernstfall dich retten könnten. Ja. Und da denkst du halt drüber nach, was könnte mich hindern, von Dover nach Calais zu schwimmen oder wie es bei mir eben war, von Folkestone nach Kap Grinet. Und da war halt, du musst trainieren, wie gehe ich im kalten Wasser aufs Klo? Ja, nicht nur Wasser laufen lassen, alles. Wie gehe ich damit um, wenn ich zu viel Salzwasser schlucke und kotzen muss? Eine Totalentleerung. Wie gehe ich damit um? Es ist ein Energieverlust. Ich habe nichts mehr. Zuerst stopfst du alles Mögliche rein, dass du eben mit der Energie dann drüber kommst über 10, 15 Stunden Schwimmen. Oder was ist, wenn das Boot kentert? Das ist jetzt halt eher so ein bisschen witzig gemeint, ja, aber es könnte ja durchaus sein. Und wenn es gerade am Schluss ist, das Boot kentert irgendwo, habe ich mir schon die Gedanken gemacht, was tue ich dann? Also du musst ja schon viele Fragestellungen ersetzen, damit du das dann auch durchstehst.
Na und vor allem der Ärmelkanal, da schwimmt man ja dann nicht alleine, sondern auch viele Tierchen. Wie begegnet man diesen dann? Also das ist ja fast in der Vorbereitung nicht möglich, die in die Kalkulation draußen damit einzuberechnen.
Also ich hatte nur mit einer Spezies Kontakt.
Okay.
Und das waren Quallen.
Oh, okay.
Ich habe weder Fische noch sonst irgendwas gesehen. Null.
Okay.
Das zweite, teils organisch und anorganisch, war Müll.
Ach, okay.
Schichten von Algen gepaart mit Ölflecken und Müll, Autoreifen, Holztrümmer, sind so teppichweise herumgeschwommen. In der Nacht, weil ich bin dann in der Nacht durchgeschwommen, den Ärmelkanal, bin am späten Nachmittag gestartet, bis zum nächsten Tag in der Früh. Und du siehst das halt auch nicht. Du siehst ja die Quallen nicht. Also
Aber man spürt sich, oder? Also an der Haut. Man spürt sich. Wenn sie sich da umarmen und
ja,
oh,
man hat
yummy.
Tage später auch noch was davon.
Oh, eine bleibende Erinnerung.
Durchaus.
Okay.
Deswegen habe ich ja immer, also das war auch so ein Thema, wenn mir eine Qualle erwischt, egal wo jetzt, Kopf oder Hand, ich will es nicht unbedingt mit den Fingern oder so wegschieben. Somit habe ich in der Badehose immer eine Kreditkarten gehabt alle, und habe das abgeschabt.
Ah, okay.
Während dem Schwimmen dann so.
Nein, du musst dann eh, also du bleibst dann stehen und schabst halt das ab oder im Gesicht oder so, oder wo du es halt auch immer hast, und das ist ja gerade sehr unangenehm. Dann tust du halt nicht mit den Fingern, weil die Finger, das bringst du halt dann überall hin dann, und das wollte ich nicht. Und
na, vor allem werden ja auch die Finger mit der Berührung oder mit der Kälteempfindlichkeit ja auch nicht so.
Es wird nicht besser. Ne?
Ja. Also, okay. Ja, da war die Karte. Das Mittel der Wahl.
Ja, genau, ja. Und du schabst es schön ab und es ist erledigt. Ja.
Aber vielleicht kurz, dass sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das vorstellen können, wie lange bist du da jetzt konkret geschwommen und welche Distanz ist das genau? Weil Ärmelkanal ist vielleicht zwar vielen vom Hören ein Begriff, aber die Distanzen, diese Größenordnungen.
Also die Distanz ist so 34 Kilometer. Das heißt, wenn du in England am Ufer stehst, siehst du nicht wirklich das Ufer auf der anderen Seite. Nur wenn du ein bisschen überhöht bist, siehst du bereits das Ufer. Also die Erkrümmung ist in dem Fall schon so stark, dass du das Ufer nicht siehst in Frankreich. Das hat mir auch zu denken gegeben, weil der Grundlsee ist jetzt doch nicht so, in so Erkrümmung, und ist ja nur 6 Kilometer lang. Gebraucht habe ich dann für diese Strecke 14 Stunden 21 Minuten. Wobei ich noch dazu sagen möchte, das ist in der direkten Linie. Es ist der Tidenhub, Ebbe und Flut, sehr stark. Deswegen gibt es auch, das ist vom Mond beeinflusst, eben gewisse Phasen, wo du nur schwimmen kannst. Also wenn zwischen Vollmond und Neumond, da gibt es eine Lücke, da kannst du schwimmen.
Und die muss man erwischen?
Genau, gibt es einen Tidenplan, und das wird genau, das kannst du im Herbst bereits sagen, wann du nächstes Jahr schwimmen wirst, oder im Dezember circa. Mhm. Und da drauf schüsse ich dann ein, aber es kann natürlich dann auch immer wettermäßig, also Schlechtwetter kann sich noch reinspülen, oder ein Front irgendwo in der Nähe, der einfach aufs Wasser drückt und Ebbe und Flut noch mal stärker werden lässt. Das ist halt immer alles zu berücksichtigen. Und deswegen schwimmt man so eine Art S, weil einfach die Strömung auch im Ärmelkanal einfach in die jeweilige Richtung drückt, wo jetzt gerade der Mond und so ist. Und wo halt die Strömungsbewegung stattfindet. Und bei mir war es ja noch so, die französische Strömung war so stark Richtung Dänemark, dass ich nicht durchgekommen bin. Also mit dem Speed, was ich gehabt habe, mit Vorhalte und so weiter, bin ich nicht durchgekommen. Also ich habe in der Nacht dieses Cap Griné, also diesen Leuchtturm gesehen, das Licht. Und der ist bei mir weggewandert. Und somit habe ich gewusst, das wird nichts. Mhm. Und daher habe ich auch nicht eben 34 Kilometer benötigt an Strecke, sondern 42 Kilometer.
Oh, wow, kleiner Umweg. Also die paar Kilometer. Ja,
da muss man noch dazu sagen, also, du schwimmst vom Boot aus zuerst einmal Richtung Strand.
Mhm.
Vom Strand schwimmst du dann erst weg. Und das Gleiche ist dann, das Boot bleibt irgendwo draußen stehen, weil es nicht ans Ufer fahren kann. Schwimmst dann an Land und schwimmst dann wieder zurück zum Boot. Also die reine Schwimmstrecke von 41,7 Kilometer war eben das, wie das Boot gefahren ist. Nicht, wo ich geschwommen bin.
Okay. Ja. Das heißt, du bist sogar noch ein Stückchen...
Ich bin ein bisschen mehr, ja, aber das kann weiter. Man nicht nachweisen. Ja.
Okay. Aber wenn man jetzt so ins kalte Wasser springt, welche körperlichen Reaktionen treten da auf? Also wenn man so, du hast auch gesprochen vom Zittern oder auch generell der Schmerz, wenn wir uns jetzt überlegen, so in den kalten Pool oder so zu springen, dann ziehen ja viele Leute zurück und sagen, boah, ist zu kalt. Schmerz ist ja auch eine Warnreaktion des Körpers zum Beispiel. Also wie wirkt sich das jetzt auf deinen Körper aus, wenn du da ins kalte Wasser springst?
Noch dazu, der Ärmelkanal hat nur 17 Grad Wassertemperatur gehabt. Und da halt 14 Stunden drin, nur mit der Badehose, ist halt schon. Und da springst du, in ein kaltes Wasser springt man nicht rein. Also in ein kaltes Wasser geht man langsam rein. Das ist ganz entscheidend, weil wenn du schnell reinspringst, wir haben ja da oben noch so eine Art Echsengehirn oder etwas, was uns ganz, ganz früher erinnert, wo sofort diese Fluchtreaktion eintritt, weil Schock und aus der Gefahrensituation. Das haben ja auch Pferde, glaube ich, die, wenn sie erschreckt werden, sofort flüchten. Also diesen Fluchtinstinkt haben wir noch immer. Und den habe ich auch schon bei über 3000 Leuten festgestellt, dass die gibt. Du musst dann nur versuchen, den Menschen halt oder den Leuten, die ins kalte Wasser gehen, eben zu begegnen und diesen Moment genau zu erwischen und abzufangen. Das heißt, man geht langsam rein.
Das heißt, auch jetzt so bei der heißen Jahreszeit, man geht baden im Freibad oder so, tippt man alle, langsam reingehen, nicht reinspringen.
Genau, wenn man einen starken Kreislauf hat, so ist es weniger das Problem, aber gerade vielleicht Leute, die schon ein bisschen, ja, erodiert, würde ich jetzt nicht sagen, aber die ein bisschen eine Vorgeschichte haben oder die sie sowieso auch vielleicht beim Aufstehen schwer tun, weil sie ein bisschen schwindelig werden, gerade die Leute sollen das nicht machen. Mhm. Ich halte generell nicht viel davon, also überhitzt in ein kühleres Wasser zu springen. Heute nicht viel. Deswegen gehe ich ja meistens im Winter mit der kurzen Hosen bereits zum Eisschwimmen und habe nur eine leichte Jacke an, weil meine Haut, und das ist das Ausschlaggebende, die Haut hat eine gewisse Temperatur, also normalerweise so 36 Grad um und um oder 37. Und wenn du ins kalte Wasser gehst, hast du das Medium 2 Grad gegen 36, 37 Grad. Und das Wasser wird sich jetzt nicht wirklich viel erwärmen, weil du reingehst, sondern die Haut kühlt ab. Und das ist der Schmerz. Und der Schmerz geht dann direkt ins Gehirn und da oben sind dann diese kleinen Alarmglocken, die dann sagen...
Nicht, ja. geh raus.
Schlechte Idee, geh raus. Und wenn du es dann zu schnell machst, sind die Glocken, hörst du dann schon gar nicht mehr, weil dann schreit das Gehirn und so Todesgefahr raus. Und das ist auch... Ich sehe das oft bei Leuten, mit denen ins Wasser gehe. Da gibt es einen Moment, wo dieser Moment wirklich sichtbar ist. Wo die Augen, und sie flüchten mit den Augen links und rechts, wo können sie flüchten? Sie wollen sie aus der Situation so schnell wie möglich wieder rausziehen. Wobei, wenn du es ganz, ganz langsam machst und diesen Moment ein bisschen überspürst, das sind ein paar Sekunden, dann wird es wirklich wohlig. Und dann kannst du auch lang drin bleiben. Mhm. Das heißt, wenn du schnell reinspringst, kannst du gar nicht lang drin bleiben. Okay. Weil einfach dein Gefühl sofort sagt, ich muss raus. Das ist ein ganz geringer Anteil an Menschen, die das kennen, die da noch lang drin bleiben. Ist aber nicht wirklich, die tun sich nichts gut. Super ist, wenn du langsam reingehen kannst, weil dann kannst du auch länger drin bleiben. Der Körper passt sich langsam an, er gewöhnt sich an das Medium. Es tut dann auch nichts mehr, also nicht mehr so recht weh. Bis zu einem gewissen Grad, dass es wohlig wird. Ist auch temperaturabhängig.
Aber gibt es noch Situationen, in denen du selber sagst, boah, das ist jetzt so kalt oder die Vorbereitung hat jetzt nicht so stattgefunden wie gewohnt und es ist ein immenser Schmerz da und auch deine Alarmglocken sagen noch raus.
Ja, das gibt's noch. Das gibt's durchaus. Also das muss jetzt nicht einmal so kalt sein, aber es kannst du einmal einen schlechten Tag haben. Wobei es gibt natürlich ein Medium, also zu kaltes Wasser, das wird dann immer wohlig. Also du kannst warten, was du willst. Das stellt sich nicht ein. Das ist bei mir am Hintertuxer Gletscher zum Beispiel, wenn ich da in einem Medium bin, das Minusgrade hat, also Wasser, das Minusgrade hat.
Das unterkühltes Wasser.
Sehr genau, muss man sich vorstellen, das ist in einer Eishöhle drin. Das Wasser ist umgeben von Eis. Also es ist mitten im Gletscher, 30 Meter unter der Eisdecke, 30 Meter runter ist auch noch immer Eis. Also ziemlich zart und das ist ein Gewässer, das hat fast keine Elektrolyte und kann somit bis zu 1,7 Grad abkühlen. Und zuletzt war ich drin und da hat es knapp bei die minus 1 Grad Wassertemperatur gehabt. Und das ist einfach furchtbar, das tut weh. Also es tut wirklich weh und da bedarf es einer großen Körperbeherrschung, diesen Schmerz zuzulassen und trotzdem zu schwimmen. Weil das ist permanent da. Also der Schmerz ist permanent da und im Prinzip sagt die Kälte dir permanent, das ist jetzt nicht gescheit. Aber es macht halt Spaß. Gell? Und da ist bei mir halt einfach so, dass dieser Spaß überwiegend ist. Aber leider kannst du den Spaß nicht so lange ausleben wie in ein bisschen wärmeren Wasser. Also bei 3-4 Grad macht es wirklich Spaß, wo ich wirklich lang schwimmen kann. Da drin ist es wirklich das Zeitfenster, wo du schwimmen kannst, sehr, sehr klein. Du musst dich über lange Zeit darauf hinarbeiten, dass du immer länger drin bleiben kannst.
Aber dann bleiben wir gleich beim Spaß bzw. der Faszination. Was ist denn so der Spaßfaktor und was sind die Benefits? Oder wieso sollten auch andere Leute, und du hast auch schon über 3000 Leute dazu gebracht, ins Eis zu gehen und im Eis zu schwimmen, was sind denn da jetzt die positiven Aspekte?
Also eins ist wieder, jeden Tag kannst du deinen Körper aufs Neue irgendwie abprüfen und testen und du siehst, wie gut der Körper eigentlich die Kälte verträgt. Und der Benefit daraus ist, Jetzt werden viele sagen, ja, ich bin auch nicht krank, aber ich habe genauso gar nichts. Also weder ein Schnupfen noch eine Krankheit, also es ist einfach nicht da. Und auch wenn ich jetzt rausgehe mit der kurzen Hose im Winter, wo sie alle abbeidelt, für mich ist das normal geworden. Für mich ist im Gegensatz das Warme wieder nicht so angenehm. Also ich vertrage jetzt 35 Grad nicht mehr oder so. Oder in der Nacht muss ich mich halt kühlen mit Coolbags oder mit gefrorenen Wasserflaschen. Das ist die andere Seite. Ich bin halt lieber in der Kälte als in der Wärme. Da gibt es sicher unterschiedliche Auffassungen oder Menschen, die könnten gar nicht gehen oder nur in die Therme gehen wollen. Bei mir ist es halt, ich habe halt mein Medium gefunden. Und das ist für mich der tägliche Benefit, weil ich mich in dem Medium wohlfühle. Und mir das taugt. Also ich schwimme gerne im kalten Wasser.
Das heißt, wenn wir jetzt eine relativ lange Wintersaison hinter uns haben, wie hoch sind dann die Heizkosten in der Familie Köberl?
Also es gibt da
ein
eben,
guter Sparfaktor, würde ich sagen.
Es gibt halt in der Familie die Seite und die Seite. Und ich glaube, es ist ganz wie bei normalen Leuten, nur dass wir in unterschiedlichen Bekleidungsorten aus dem Haus gehen.
Okay, also ja. Du eher so
wie jetzt,
kurze Hose, kurzes Leiberl, ja. Egal bei welcher Außentemperatur.
Ja, es kann sein, dass ich mal ein bisschen höhere Socken habe, das kann du jetzt.
Aber lange Hose sieht man bei dir?
Naja, wenn ich die Arbeit gehen muss.
Ja, aber sonst privat nicht. Eigentlich nie?
Nein, also muss nicht sein. Ja. Muss nicht sein.
Gut, aber jetzt noch zum Eisschwimmen selber. Wenn ich jetzt mir denke, ist ganz interessant, was der Herr Köberl uns da erzählt. Ich will das jetzt auch ausprobieren. Ja, also welche Voraussetzungen brauche ich dazu und wie gehe ich das am besten an?
Gut wäre immer, wenn man sich ein bisschen abchecken lassen würde durch einen Arzt, dass man eigentlich keine Kreislaufprobleme hat oder irgend sonstige versteckte Dinge. Und die gesunden Untersuchungen sollte man eh alle 2 Jahre oder so machen. Und wenn man gerade einmal bei einer ist oder so, kann man den Arzt einmal fragen, was er jetzt dort glaubt, ob das für mich jetzt was ist, rein vor die Parameter und Blutbild und so und vor der körperlichen Fitness, weil es gibt da durchaus so Drucktests, wo man schauen kann, also wenn das Rot im Finger nicht gleich einmal zurückkommt, dann soll man vielleicht das jetzt nicht machen unbedingt. Ja. Hat vielleicht was mit dem Kreislauf zu tun und so. Das sind so Parameter, das testen wir ab vor Wettkämpfen, also bei den Füßen schauen, bei den Zehen, ob das Blut gleich wieder nachkommt, weil sonst eben bei Rauch ist oftmals so, dass sie schon Durchblutungsstörungen haben in die Fingerspitzen und in die Fußspitzen. Und da halt eben sollte man darauf achten, dass man da was
und
machen kann.
Beim Blut, gibt es da auch irgendwelche Werte, die so ganz speziell sind oder bei dir jetzt besonders anders sind als bei Leuten, die sowas gar nicht machen oder noch nie gemacht haben?
Also ich kann euch jetzt über meine Leukozyten nicht viel Auskunft geben, weil für mich im Blutbild momentan ist nicht so interessant. Ich schaue da momentan eher so auf den Eisen und auf den D3-Wert. Das sind für mich momentan so interessant, weil ich in beiden Bereichen relativ niedrig bin von Haus aus und mich gerade ein wenig nach oben arbeite. Das ist ja sonst... Ja, Gesundheit, auf die Gesundheit achten, schauen, wie es mir geht, den Arzt abchecken und dann eben ja, jemanden aufsuchen, vielleicht der das schon mal gemacht hat.
Also dich zum Beispiel?
Mich zum Beispiel. Oder vielleicht gibt es im Bekanntenkreis in ganz Österreich, gibt es überall Leute, die das schon mal gemacht haben und mit denen einfach mal reden, ob man mitgehen kann, weil es ist ja oftmals auch beim Laufen so, dass man vielleicht nicht gleich allein startet, sondern mit irgendwer mitgeht, der man vielleicht ein bisschen was erklärt und so.
Also das Eisschwimmen liegt ja jetzt auch im Trend, gerade aufgrund der Pandemie, die da viele auch so zu immunstärkende Maßnahmen geführt hat, mitunter eben auch zu Eisschwimmen. Das heißt, vielleicht kennt man da ja schon jemanden, der das
durchaus,
gemacht
ja.
hat.
Also
oder?
Man hat jetzt gesehen, normalerweise beginne ich im Herbst so mit circa 15 bis 20 Leute, die normalerweise mit mir jetzt dann starten. Und in dem Winter war es beim zweiten Training so, dass 100 Leute waren. Und nach diesen Pandemie-Verordnungen darfst du nicht 100 Leute auf einmal treffen, sondern waren immer nur Sechsergruppen. Jetzt haben wir dort an der Stelle immer so Sechsergruppen gemacht und ich bin halt mit jeder Gruppe dann mehr oder weniger ins Wasser gegangen und habe geschaut, dass es ein bisschen ein Ablauf ist und nicht alle auf einmal reingehen. So hat eh gut funktioniert.
Und
ja.
Welche Wassertemperatur hatte das dann oder wo gehst du da trainieren? Oder?
Also wir haben uns seit ein paar Jahren treffen wir uns an der alten Donau. Das ist schon recht ein beliebter Platz. Am Sonntag um 14 Uhr in der kalten Jahreszeit trifft man sich dort einfach und geht rein. Dieses Jahr haben wir es ein bisschen splitten müssen, eben durch Corona, weil du kannst jetzt nicht dich da treffen, wenn es grundsätzlich verboten ist. Ja. Mhm. Du kannst niemandem sagen, ja, ich darf jetzt nicht ins kalte Wasser gehen. Das, aber man muss jetzt 100 Leute auf einmal. Mhm. Das ist wär verantwortungslos. Und somit haben wir es ein bisschen gesplittet. Ich bin an einen anderen Ort gegangen, schwimmen, die anderen sind dort gegangen, ja, und man hat das ein bisschen aufgeteilt. Mhm. Und, ja.
Und wie viel Grad haben wir da? Das wollte noch kurz.
Ja, also ungefähr zu Beginn hat es bestimmt nur 12, 13 Grad,
okay, wenn man das. Also doch für einen, der das, oder für eine Person, die das noch nie gemacht hat, doch schon recht frisch.
Ja, ist eine, ja, Herausforderung, ja.
Ja.
Mhm. Also durchaus.
Und jetzt haben wir diese Herausforderung geschafft. Wir sind ins kalte Wasser gegangen, langsam. Wir hatten das Zittern, wir hatten diese Taubheitsgefühle in den Zehen und in den Fingerspitzen und auch schon dieses wohlige Gefühl, dass man das überwunden hat. Auch so dieses, yes, jetzt habe ich es geschafft, ja, jetzt bin ich drin. Und jetzt gehe ich wieder raus. Was passiert dann mit dem Körper? Oder was sind dann so die Reaktionen, mit denen man rechnen muss?
Also wenn das Wasser verlässt, beginnt das sogenannte Recovery, das Wiederherstellen des Urzustandes. Am Anfang merkst du es nicht gar so, weil du noch so geflasht bist mit Adrenalin. Es ist noch kalt, du hast ein gewisses Zeitfenster, bis du das Zittern einsetzt. Und wo der Körper anfängt, mit dem zu kämpfen und zu arbeiten, mit dem Zittern. Das ist energieraubend, weil du überall zitterst, brauchst Sauerstoff, Flüssigkeit. Ja, und dann irgendwann ist es für dich jetzt nicht so angenehm im ersten Moment, weil du mit dem vielleicht noch nicht so viel anfangen kannst, aber es wird dann immer besser mit dem Zittern. Du kommst die Lebensgeister wieder zurück, je nachdem, wie lange du drin warst. Und dann wird das Ganze positiv und du bist da geflasht, so ein bisschen ähnlich dem Fallschirmspringen, sage ich jetzt einmal, wo du auch den ganzen Tag einen Smile dann hast, wenn es dir taugt hat und du nicht gerade abgestürzt bist. Dann ist das durchaus lustig und angenehm und du hast den ganzen Tag noch was davon. Es ist vielleicht am Anfang auch noch ja, die stöhnen dann da halt einfach vielleicht noch ein bisschen danach weh oder so, oder es ist halt einfach ungewohnt, Füße sind kalt, Hände sind kalt, oder du brauchst halt schon noch ein bisschen länger, bis du dich aufgewärmt hast. Dazu auch ein Tipp, nicht heißen Tee trinken und vor allem keine heißen Becher in die Hand nehmen, weil man muss sich vorstellen, der Körper kühlt ja, beginnt bei den Gliedmaßen aus, also Fußspitzen kühlen als erstes, Fingerspitzen kühlen aus und dann geht es mit dem Kreislauf immer so, die Hand, Unterarm, Oberarm, Fuß, und also der Oberschenkel, also das Bein und dann der Oberschenkel. Und so geht es aber auch rückwärts wieder. Es erwärmt sich auch so auf. Wenn man jetzt hergeht und man würde, bist also schon da herum alles kalt sein und man würde über die Hand heißes Wasser leeren, dann ist es da heiß, also wird es warm. Der Membran, der hier eben abschaltet, also im Handgelenk, macht auf und drückt das ganze kalte Blut Richtung Herz. Und das kann zu einem Herzinfarkt führen oder Herzstillstand führen. Deswegen vom Zentrum, vom Dors aus wieder aufwärmen. Also warmes Bekleidung, da vielleicht reiben oder da vielleicht was Warmes raufgeben. Immer besser, als wir Handschuhe anziehen und die Badehosen noch anhaben. Also es ist unsinnig. Also, ja. Zuerst einmal den Kern schützen und den Kern wieder warm machen. Und dann,
ja, und ich glaube, das Gefühl kennen ja vielleicht auch viele vom Wintersport allgemein, wenn man dann sich die Handschuhe auszieht, es ist einem kalt und dann geht man in die Hütte oder so und kauft sich dann tendenziell einfach ein warmes Getränk und dann merkt man eigentlich, dass das richtig wehtut, wenn man es angreift. Also das kennt man sogar.
Ja, absolut.
Auch wenn man noch nie im Eiswasser war. Ja, aber also ist ja auch ein Zeichen davon, dass das vielleicht gar nicht so gescheit ist. Hast du eigentlich schon mal richtige Erfrierungen gehabt?
Ja, mehrere. Ich war früher beim Militär und beim Militär habe ich so leichte Erfrierungen gehabt, hervorgerufen durch, wir haben nächtelang in einem Schneeloch geschlafen und dann halt eben eine Situation wurde eingespielt und es war finster und auf dieser Hand habe ich mir den Handschuh angezogen. Und auf dieser Hand habe ich nur einen alten Socken erwischt. Ui, und da habe ich keine Erfrierungen gehabt. Und da habe ich Erfrierungen gehabt. Das andere war dann mit einem Dreh mit Servus TV, wo wir durch einen Bach warten haben müssen. Relativ lang. Und da sind halt Steine drin. Und ich mag das nicht gar so, wenn so grobe Steine sind, siehst du nicht richtig. Und dann habe ich mir gedacht, zurück gehe nicht mehr durch das Bachbett, sondern die, ich weiß nicht, 150 Meter oder so, die laufe ich jetzt barfuß zurück durch den Schnee. Und da habe ich dann gespürt, das war ein Schmerz, so stechend. Jetzt ist was passiert. Und dann haben wir eben die Fußsohle auf beide Füße so leicht angefroren. Und das Ergebnis war noch einigen Tagen und so, nach Duschen und so, habe ich dann gemerkt, ah, die Haut lässt sich lösen. Da kannst du dann die ganze Haut abziehen.
Mhm. Ähnlich einer Verbrennung.
Ja, du hast ja. Es ist ja im Prinzip vom Prinzip her einer Verbrennung gleichzusetzen, die Probleme halt. Mhm.
Aber du hattest offensichtlich noch nie den schlimmsten Fall, dass einmal irgendwas nicht mehr durchblutet wurde, Gott sei Dank.
Es ist alles wieder gut.
Es ist alles wieder dran und alles noch dran und alles wieder gut.
Mhm. Ja.
Also wir halten auch fest, wir haben den Spaßfaktor, wir halten durch und Sicherheit geht vor.
Genau, ganz ein wichtiges Thema. Ja.
Und jetzt haben wir schon ein bisschen über die Vergangenheit etc. gesprochen und wie man das alles durchhalten kann. Und vielleicht haben wir jetzt auch Leute motiviert, sich nach dieser heißen Jahreszeit ins kalte Wasser auch zu begeben, dann in der kälteren Jahreszeit. Was sind denn so die Projekte von Josef Köberl, die Iceman, in Zukunft?
Also,
was möchte er noch schaffen? Also du hast dich ja sehr viel selbst gechallenged, wie man das so sagen kann. Mhm. Was willst du noch schaffen? Was sind noch so Ziele?
Also jetzt im Juni möchte ich noch mal ein bisschen auf dem Gebirgsee noch ein bisschen schwimmen, auf der Tauplitzalm im Steirersee. Da möchte ich längere Strecken schwimmen. Das geht jetzt schon auch über den Weltrekord raus. Aber ich habe mir da so eine Marke gesetzt für 5000 Meter, die ich unter 5 Grad schwimmen möchte. Da versuche ich hinzukommen. Am 1. Oktober 2800 Schwimmer, am 2. Oktober 4200. Der jetzige Weltrekord liegt bei 3750. Und dann am letzten Tag, also dazwischen noch ein Tag Pause, möchte ich dann am letzten Tag die 5000 Schwimmer. Schauen wir, ob das funktioniert. Das ist eine Challenge, weil das Wetter dann doch nicht so warm ist, wie ich gedacht habe. Und ich versuche halt eben, momentan ist der See noch zugefroren, dass halt das Eis weg ist, sehr logisch, und dann halt knapp zu den 5 Grad hinkommt. Und das ist halt die Challenge, dass das terminmäßig alles so zusammenpasst. Das andere, was ich noch machen möchte in naher Zukunft, ist eben am Hintertuxer Gletscher im Natureisballast. Also da ist im Gletscher diese Höhle drin, die ist etwa 70 Meter lang, und da drinnen möchte ich eben diese Eismeile schwimmen. Die Challenge ist die Höhe, 3220 Meter circa. Und die Wassertemperatur, jetzt gerade hat es minus 1 Grad, die soll im Juli dann ein bisschen runtergehen, weil doch ein bisschen Wärme reinkommt, und soll auf minus 0,4 gehen.
Naja, ich meine, ist jetzt auch nicht unbedingt warm, würde ich sagen. Aber
dieses halbe Grad spürst du in der Potenz. Also das ist sagenhaft. Mhm. Du spürst überhaupt die Temperaturen unter 5 Grad, jedes Grad noch einmal extremer, je mehr du zu Null zurückkommst. Also das tut noch mehr weh, es zieht dich noch mehr zusammen. Und 0 Grad ist halt dann wirklich schon so, dass du unterm Schwimmen, wenn du länger im Wasser bist und länger schwimmst, diese Kristalle beginnen dir die Haut Risse zuzuführen. Und die Eismeile wäre so etwa um eine halbe Stunde schwimmen. Und da kann man sich dann ausmalen, wenn ich jetzt in einer Viertelstunde schon die ersten Risse da habe, wie das nach einer halben Stunde dann sein kann.
Mhm.
Ja, das ist so, da möchte ich eben die Eismeile da drin schwimmen. Und dann eben im Herbst, wenn alles gut geht, den Nordkanal bezwingen, von Irland nach Schottland schwimmen, bei etwa 13, 14 Grad Wassertemperatur auch noch mit der Badehose. Und ich habe mir ja, ich mache also Weltrekord in einer Eisbox, wo ich bis zur Schulter im Eis stehe oder in Eiswürfel stehe. Da hätte ich gern vor, dass ich im Herbst noch einmal einen Schritt weiter gehe, also 2,5 Stunden bin ich schon drin gestanden, und ich möchte gern wissen, was hinter dieser 3-Stunden-Grenze auf mich wartet. Also ich möchte gern 3 Stunden in Eiswürfel stehen und schauen, was passiert.
Ja, dazu wünschen wir dir natürlich alles Gute und halten dir die Daumen.
Danke.
Und du hast da so einen Satz, der auch mich sehr geprägt hat, der auch sehr philosophisch ist. Und zwar sagst du, nicht Härte, sondern Wärme schmilzt das Eis.
Mhm.
Und was geht dir da so durch den Kopf, wenn du jetzt sagst, du möchtest 3 Stunden im Eiskasten sitzen oder schwimmen? Was sind so die wärmenden Gedanken?
Um das durchzuhalten, man muss, also ich fange mal von vorne an, das ist nicht lustig und es tut auch weh. Also wer schon mal längere Zeit den Whisky aus dem Eisglas getrunken hat und dann die Finger noch drin lässt oder so, und da sind genug Eiswürfel drin, nach einer Zeit tut es einfach weh. Ja, es ist einfach so. Und so geht es mir natürlich auch, aber der Schmerz kommt, ist nicht permanent da, sondern er kommt immer in so Wellen. Und wenn so eine starke Welle kommt, so eine Schmerzwelle, dann hole ich mir halt starke emotionale Begebenheiten hervor aus meiner Datenbank, die ich über Jahre jetzt gefüttert habe. Die beginnt mit der Geburt der Kinder oder einfach schöne, harte Erlebnisse, tolle Erfahrungen. Und die hole ich mir dann her in so einem Moment und spiele die drüber. Und somit wird für mich das erträglicher und leichter zu überstehen. Also gute und positive Emotionen, lassen wir mir das Eis schmelzen.
Oh. Und bleiben wir noch ein bisschen beim Eis. Welche Eissorte isst du denn eigentlich gerne, wenn du Eis isst?
Also ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ich bin da in Melk in dieser Eisbox drin gestanden und ich wurde vorher gefragt, was ich danach haben möchte. Und ich habe gesagt, ich hätte gerne ein Zitroneneis oder ein Zitronensorbet oder sowas. Ich bin dann aus dieser Eisbox raus, habe mich dann dort vorbewegt zu den Journalisten, waren natürlich aus China da und. Und ich habe dann ein Vanilleeis gekriegt. Ich war jetzt nicht enttäuscht, ja, aber ich hätte mir ein Zitroneneis gewünscht.
Also wir vermerken, Zitroneneis für Josef nach dem nächsten Rekord, das wäre sein größtes Anliegen.
Du hast super, ja.
Ja, wir bedanken uns für das Gerne. Beantworten der vielen Fragen und schließen wieder
unsere Folge mit einem ganz berühmten Satz von Isaac Newton, der schon gesagt hat, was wir wissen, ist ein Tropfen und was wir nicht wissen, ist ein Ozean.
Und wenn ihr mehr über Josef Köberls Projekte wissen möchtet, dann
schaut auf meine Website josefköberl.at oder googelt mich. Ich bin auf alle möglichen Social Media Kanäle. Würde mich freuen, von euch zu hören.
Und die Links dazu findet ihr in der Infobox.